Hallo, hier ist Matthias von Chefs Kulinar. Dieses Mal mit einer Folge aus Berlin. In Berlin eröffnet ja gefühlt jeden Tag ein neues Restaurant und man verliert schnell den Überblick. Herausragende Geschichten sind trotzdem auch hier nicht alltäglich. Wir wissen aber immer, wo man sie findet. Deshalb begrüßen wir heute am Tisch für drei die Küchenchefin Sophia Rudolph vom Restaurant Lovis im Hotel Wilmina. Eine verborgene Oase in der Großstadt inmitten von üppigen Gärten und schöner Architektur. Sie selbst bezeichnet ihre Küche als Contemporary German Cuisine, die deutlich gemüseorientiert ist. Bei uns am Tisch verrät Sophia aber nicht nur, wie ihre Rezepte entstehen, sondern auch, wie sie ihren Weg in die Branche gefunden hat. Ihr möchtet wissen, wie eine Ausbildung am Institut Paul Bocuse aussieht? Oder wie es ist, für Alain Ducasse zu arbeiten? Harte Schule, rauer Ton. Aber Sophia wusste, was sie erwartet. Die gleichen Anforderungen an Leistung, Disziplin und Arbeitszeit herrschen in ihrer eigenen Küche heute zwar nicht, aber ihr Mindset ist nicht Mainstream. Das hat uns überrascht und beeindruckt. Und ich glaube, es lohnt sich, hier mal ganz genau hinzuhören beim genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar. Viel Spaß!
Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gern. Ja, super. Da können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei. Der genussverliebte Podcast von Chefs Kulinar.
Ja, Freunde, wir sind in Berlin, in der Wilmina, früher ein Frauengefängnis, heute ein großartiges Boutique-Hotel, wundervoll umgebaut und eingerichtet vom Architektenpaar Grüntuch-Ernst. Und wir blicken auf eine wunderbare grüne Oase hinter riesigen Scheiben. Wir waren gestern an diesem wundervollen Restaurant und klar sind wir nicht wegen der Architektur hier, sondern wegen der Kulinarik. Und ich glaube, dazu kannst du am besten was sagen.
Ulf, du schwärmst schon wieder so, denn ja, ich auch, denn die Wilmina ist die neue Heimat von Sophia Rudolph, die ich jetzt erst einmal ganz recht herzlich begrüßen möchte.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass wir bei dir sein dürfen, Sophia.
Sehr gern, ich freue mich.
Wir haben gestern bei dir gegessen und es war, wie Ulf schon sagt, wunderbar. Wie machst du dieses Spargel-Carpaccio, ist mir im Kopf geblieben. Und Ulf und ich hatten eine Wette laufen und schneidest du das von der Hand oder lässt es schneiden oder wird der Spargel über die Aufschnittmaschine geschnitten?
Bevor ich die Frage beantworte, will ich nur ganz kurz noch erwähnen, bevor wir jetzt eine halbe Stunde reden und alle sich fragen, wo genau das Restaurant Wilmina ist. Wilmina ist ja das Hotel und das Restaurant heißt Lovis. Also nur, dass man es gleich auch zuordnen kann, das ist mir wichtig.
Ja, klar.
Zum Carpaccio, tatsächlich wird es mit der Mandoline, also mit dem Gemüsehobel geschnitten.
Mhm. Das waren jetzt 50 Euro für dich, Ulf, ne?
Ich glaube. Ich verzichte, aber es ist.
Dachtest du, das wäre mit der Hand geschnitten?
Ja, tatsächlich, weil wir haben gestern diskutiert und ich hatte dann erzählt, dass ich auch letztens asiatisch gekocht hatte und ich hatte mal so ein großes japanisches, großes dickes Messer bekommen und habe da eben Gemüse geschnitten und habe festgestellt, dass du da einfach einen sauberen Schnitt machen kannst.
Kann man auf jeden Fall. Also ich denke, warum wir diesen Weg wählen, ist auch, weil wir normalerweise bis zu 70 Gäste am Abend servieren und wenn du dann da Carpaccio, was ja schon sehr langwierig in der Arbeitsweise ist, per Hand schneiden, dann würde es, glaube ich, noch etwas länger dauern. Deswegen machen wir das mit der Mandoline und es schön gleichmäßig. Ja.
Großartig. Mir ist im Kopf geblieben dieser Kopfsalat-Taco, den wir gestern haben.
Der war großartig.
Der war großartig.
Mega war der.
Ja.
Also Comfort Food ein bisschen.
Ja. Wie machst du das? Wie entsteht dieses Gericht und warum ist das? Also es war mega.
Naja, es gibt verschiedene Ansätze, wie Gerichte entstehen. In dem Fall, ja, es ist eine langwierige Geschichte, so ein ganzes Menü zu kreieren und dann einen gewissen roten Faden oder einen Ablauf zu haben. Also erstmal sind wir ja ein Restaurant, was relativ gemüseorientiert ist. Das heißt nicht, dass es keinen Fisch oder Fleisch gibt, aber wir wollen schon Fokus auf das Gemüse legen und zeigen einfach, dass Gemüse gut verarbeitet auch eigenständig schmecken kann und man nicht unbedingt da tierische Proteine zu braucht. Das heißt, da in dem Fall hatten wir schon, stand das Menü schon relativ weit und uns fehlte noch ein Zwischengang vor oder Vorspeise, möglichst vegetarisch und so kam so ein bisschen die Idee zustande. Parallel hatte ich mal wieder Lust, irgendwie eine Art von Taco zu machen. Das ist so eine Herzensangelegenheit. Und wollte es aber halt, wie gesagt, nicht unbedingt mit Fleisch machen oder mit Fisch und auch nicht mit einem klassischen Tortilla. Und dann kam halt die Idee mit dem Salatblatt und ja, ist halt gefüllt mit einem sehr herzhaft angemachten Shiitake-Pilzen. Shiitake ist ein wunderbarer Fleischersatz. Und dann die Inspiration von einer XO-Soße, die ja eigentlich auch mit Shrimps gemacht ist, die wir auch vegetarisch gehalten haben. Und Sauerampfercreme und Geschichten, die das noch ein bisschen leichter machen. Genau, so kam die Idee zustande.
Also, mir hat die Geschichte unglaublich gut gefallen. Ich hatte das vegetarische Menü gestern Abend. Das war ein schöner Einstieg. Das war lecker, mega lecker.
Sehr schön. Bist du Vegetarier oder isst du das nur gerne aus Neugierde sozusagen?
Neugierde, weil ich glaube, dass viele Köche kann man besser auch kennenlernen, wenn man eben vegetarisch mal probiert. Und vor 10 Jahren war das so ganz klassisch, diese Gemüsebeilage mit irgendwie Blumenkohlröschen und und heute, wenn man dann, und wir teilen uns auf, wobei Ulf, der Fairness halber, ich muss sagen, du wolltest eigentlich gestern, wir haben gesagt, wir teilen uns auf, einer macht Fleisch, einer macht vegetarisch. Und dann sagte er, ich gehe vegetarisch, habe ich gesagt. Mhm. Dann sagte Ulf, oh schade, okay, dann gehe ich mit Fleisch. Und erinnere dich zurück mit Toppi Rode damals, da warst du der Fleischesser, ne? Und heute?
Ich bin ja immer noch auch gerne ein Fleischesser, ja, das muss man ganz klar sagen. Es war ja wirklich gestern auch gar nicht so viel Unterschied. Also wir hatten, glaube ich, bei diesem kalten Erbsensüppchen war einmal mit Chorizo, einmal ohne. Mhm. Und dann hatte ich eben diese wunderbaren Barbecue-Rippchen, die auch herausragend lecker waren. Das muss man ganz klar sagen. Und sie waren vom echten Schwein. Also das bin ich auch sicher. Ich habe
genug gesehen. Schwein,
vom sehr glücklichen Schwein, ja. Also das war großartig. Aber ich finde das spannend und ich habe dir zugetraut, dass das Vegetarische genauso gut ist wie das mit Fleisch. Weil eigentlich ist es schwieriger, glaube ich, oder?
Ja, es ist schwieriger auf jeden Fall.
Warum ist dein Fokus so ein bisschen vegetarisch?
Also das ist ganz klar, ich meine, heutzutage hat man ja das Gefühl, dass es so ein bisschen in die Mode gekommen ist, beziehungsweise natürlich auch aus Nachhaltigkeitsgründen und so weiter gemacht wird. Bei mir liegt es so ein bisschen auch an meiner Zeit in Frankreich. Ich habe in vielen Restaurants gearbeitet, gerade in Südfrankreich, wo Gemüse schon immer eine große Rolle gespielt hat und bei diesen ganzen Küchenchefs wie Ducasse und so weiter, gerade in der südfranzösischen Küche, da spielt, wie gesagt, Gemüse eine große Rolle und du hast halt auch einfach die Vielfalt und es gab immer schon, solange ich denken kann, immer ein vegetarisches Menü zur Auswahl auch und Gänge, die ganz einfach wirklich nur auf Gemüse aufgebaut waren. Das heißt, ich habe das von Anfang an eigentlich so gelernt und das habe ich, glaube ich, so ein bisschen verinnerlicht und mitgenommen und dann ganz klar natürlich, wie gesagt, in jedem Restaurant, in dem ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, hat man immer mehr mit der Zeit auch so ein bisschen einen Fokus aufs Gemüse gelegt, einfach aus Nachhaltigkeitsgründen.
Aber du brauchst halt eine Wahnsinnskreativität, finde ich. Und deswegen zu deiner Frage zurück, warum vegetarisch? Weil ich glaube, da lernst du den Koch halt tatsächlich kennen. Da kriegst du die Handschrift, wie kreativ ist er, wie lecker ist er oder wie lecker würzt derjenige und wie bringt er das eine mit dem anderen zusammen? Und gerade der Kopfsalat eben mit dem Sauerampfer, mit der Shiitake, das war schon richtig spannend. Soll ich nachher noch das?
Ich würde sagen, Jungs, bevor wir jetzt hier zu sehr abschweifen, lass uns an der Stelle ganz kurz die Werbung machen, ein bisschen Geld verdienen und dann legen wir los mit unserer Kennenlernrunde, oder? Also dann kommt hier die Werbung.
Hast doch du genug von verwelkten Kräutern, die ihren Geschmack verlieren, bevor du sie überhaupt verwenden kannst? Dann lass dich doch von Ado in die Welt der frischen, gefrorenen Kräuter einführen. Bei Ado hat man die Maxime, dass der Geschmack niemals beeinträchtigt werden darf. Aus diesem Grund frieren die Profis ihre Kräuter auf dem Höhepunkt ihrer Frische ein und bewahren so deren natürliche Qualität. Mit der hochmodernen Gefriertechnologie bewahrt Ado die leuchtenden Farben, die duftenden Aromen und den unglaublichen Geschmack der Kräuter. So kann man den Geschmack des Sommers das ganze Jahr über genießen. Stell dir nur mal vor. Eine Prise Basilikum brutzelt in der Pfanne. Oh, dieses verlockende Aroma. Ich glaube, genau das verleiht deiner Pasta die perfekte Note. Oder denk an die fein abgestimmten Kräutermischungen, wie den Grillkräutermix mit ausgewählten Kräutern, Schalotten, Knoblauch und ofengetrockneten Tomaten, der den Geschmack eines sommerlichen Barbecue perfekt abrundet. Erleb jetzt, wie einfach tiefkühlfrische Vielfalt in deiner Küche sein kann. Ados Kräuter und Kräutermischungen sind flexibel zu verwenden und voller Geschmack. Einfach die benötigte Menge nehmen, den Rest der Packung zurück in den Gefrierschrank legen und jetzt viel Spaß bei der Geschmacksrevolution mit den frisch gefrorenen Kräutern von Ado.
So, ihr beiden, lasst uns mal starten, die Schnellfragerunde. Kurze Fragen, kurze Antworten rund um das Thema Essen, Trinken, Kochen und Genießen. Von daher, liebe Sophia, was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
Mein Kühlschrank zu Hause oder im Restaurant? Das ist
Nehmen wir mal den zu Hause.
Okay, gut.
Also, im Restaurant ist zu groß.
Mein Kühlschrank zu Hause ist leer, also das ist schon mal ganz einfach. Ich koche zu Hause nicht.
Aber man kann ja auch was kalt stellen.
Eine Flasche Weißwein zum Beispiel.
Ja, Wasser, das steht nicht im Kühlschrank, aber ja, das wäre das Einzige, was es bei mir groß gibt.
Der traurige Kühlschrank von Sophia Rudolph. Ja. Wir haben einen Titel für das Ding.
Was gibt es bei dir zum Feierabend? Dann ein Glas Wasser, ein Bier, Champagner oder was ganz anderes?
Kommt drauf an. Also wenn ich mal Alkohol trinke, dann ja, gern ein Glas Wein oder Champagner, okay, wenn was da ist. Aber ja, also manchmal ist es auch nur Wasser.
Wenn du mal nicht am Herd stehst, wo bist du dann?
Also ich verbringe viel Zeit bei der Arbeit, sagen wir es so.
Das war jetzt die höfliche Version von, dann liege ich im Bett und schlafe, ja. Okay.
Okay, der Kühlschrank ist leer, aber dann kochst du nicht mehr privat, oder?
Nee, genau. Ich koche, ich glaube, es kennen ja auch viele Gastronomen, dass man eigentlich dann in der Freizeit nicht gerne noch sich damit beschäftigt. Oder ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so, aber klar, ich gehe gerne essen in der Freizeit und zelebriere da irgendwie den Genuss sozusagen. Wenn ich mal koche, dann ist es eher im Urlaub, irgendwie bei meinen Eltern oder so, wo ich entspannt bin und auch wirklich das Setup dafür habe und die Zeit.
Und den Kopf.
Und den Kopf, genau. Also, aber klar, ich meine, Kochen ist halt ja auch wirklich zeitaufwendig und wenn man schon nicht viel Freizeit hat, dann lässt man sich auch gern mal bekochen.
Hast du ein Lieblingsessen, so ein richtiges Leib- und Magengericht?
Nee, nicht wirklich. Also Lieblings-irgendwas ist immer schwer. Also ich glaube, das ist so ein bisschen momentabhängig. Klar gibt es viele Dinge, die ich dann bei meinen Eltern esse, die mich irgendwie an die Kindheit erinnern oder irgendwie einfach an einen guten Moment, was mir dann besonders gut gefällt. Aber da sticht jetzt nicht irgendwie ein Gericht heraus.
Was gehört bei dir zu einem guten Tag?
Na, ich denke, wenn man im besten Fall, wenn einfach alles rund gelaufen ist, erstmal schon, man hat ja nicht immer unbedingt direktes Feedback von Gästen. Manchmal ist ein guter Tag schon, dass man auch einfach das Gefühl hatte, dass es gut gelaufen ist und dann doch mal vielleicht ein Gast schon direkt sein Feedback geäußert hat.
Wie viele Stunden in der Woche arbeitest du?
Ich sage mir mal, wenn ich groß bin, dann werde ich irgendwann auch mal nicht mehr so viel arbeiten. Also ich würde sagen, im Moment sind es vielleicht so 60, also ist nicht mehr so viel wie früher.
Ich finde das schon hart, ne? Es sind so 60, also nicht mehr so viel wie früher.
Es ist
starke Aussage auch.
Ja, du hast aber in der Regel 2 Stunden eigentlich locker. Und wenn das halt, wenn du dann auch mal Überstunden machst, dann kommst du auch drüber.
Ja, eben, also ich meine, das ist natürlich sowieso als in einer Führungsposition, da ist man halt nicht nach 8 Stunden zu Hause. Ich meine, klar, heutzutage gibt es viele Top-Manager oder was auch immer, die auch irgendwie es schaffen, nur ihre 8-9 Stunden zu arbeiten. Oder zumindest auch Großunternehmen, die daran irgendwie festhalten. Aber ich glaube, ja, in meiner Position ist es schwer, aber das ist auch, ja, okay, also 16 Stunden finde ich echt nicht so viel. Wenn ich meine 2 Tage frei habe, mehr oder weniger, dann ist es schon Luxus.
Was muss ein Koch oder eine Köchin auftischen, damit du sein Essen fotografierst?
Damit ich in einem Restaurant das Essen fotografiere?
Ja.
Also generell fotografiere ich eigentlich nicht das Essen im Restaurant, weil ich das so schön finde oder irgendwas. Also ich finde selber eigentlich immer, ich meine, ich weiß, es machen heutzutage viele und es ist auch eine Art von Kompliment, wenn die Gäste das fotografieren und teilen vielleicht. Aber natürlich kann es auch irgendwie stören und das mag auch nicht jeder Küchenchef. Und wenn ich das fotografiere, mache ich das eher eigentlich so aus Recherchezwecken, dass ich mich einfach daran erinnere, was ich gegessen habe und vielleicht nochmal da irgendwie eine Inspiration sammle und irgendwas ja an dem Gericht vielleicht gut fand und das deswegen fotografiere. Aber es ist jetzt nicht, weil das irgendwie Instagram so schön ist und dann auf Instagram geteilt werden muss oder irgendwie in mein Tagebuch kommt oder so.
Wenn du essen gehst, dann wohin und zu wem und warum?
Ich gehe gerne essen, weil es einfach Spaß macht. Also es ist ganz unterschiedlich, ne? Also ich gehe gerne zum Teil in Sternrestaurants, überall, klar in Berlin, aber auch gern, wenn ich reise, weil es mich interessiert. Aber das tagtäglichen Leben sucht man eher Restaurants, wo man einfach entspannt essen kann und einen guten Moment haben kann. Und dementsprechend halt auch, warum ist es halt immer so ein bisschen abhängig von dem Grund, also den was man gerade für ein Erlebnis haben möchte. Ob man einfach entspannt irgendwo einen Sonntagabend in Ruhe irgendwas essen möchte oder ob man eher zu Recherchezwecken oder was auch immer unterwegs ist.
Wenn jetzt beim nächsten Mal in Berlin ich im Lovis keinen Platz mehr kriegen würde, weil es halt ausgebucht ist, ja,
Wo würdest du mich dann hinschicken? Was wäre deiner Meinung nach die zweitspannendste Adresse?
Du willst Namen hören, habe ich ja? schon gedacht. Naja, das ist so schwierig, weil, also erstmal muss ich auch ehrlich sagen, ich bekomme immer gar nicht mehr unbedingt mit, was gerade irgendwie die neuen Sachen sind, und es gibt auch irgendwie ja gefühlt täglich neue Eröffnungen. Also ich habe natürlich ganz klar ein paar, auch im Sternebereich, Lieblingsrestaurants oder wo ich auch regelmäßig hingehe, ganz unvoreingenommen. Rutz, muss ich jetzt objektiv einfach sagen, ist natürlich nach wie vor eins der besten Restaurants. Dann Cordo ist ein Restaurant, was mir auch sehr am Herzen liegt. Torwart mag ich auch sehr gerne. Natürlich auch Tim Raue. Und Toulouse-Lautrec, aber ich will jetzt auch nicht irgendjemanden da auf den Schlips treten, weil ich ihn vergessen habe oder so, aber das sind halt so Restaurants, wo ich regelmäßig auch mal hingehe. Und ansonsten, was so eher Casual-Restaurants angeht, ist halt unheimlich schwierig, weil ich da immer so ein bisschen, also gibt es bestimmt noch 1000 Namen, die man nennen könnte, aber also ist ja La Maser ist irgendwie hier in der Nähe, das ist halt so ein bisschen französisch angehaucht oder so ein französischer Bistro, was natürlich für mich, wenn ich ein bisschen irgendwie nostalgisch bin oder Heimweh habe, für mich schön ist.
Wo verläuft deine kulinarische Grenze? Was würdest du niemals essen?
Ich weiß nicht, niemals ist, sagt niemals
oder,
nie. Also,
oder muss man als Koch alles probieren?
Naja, was heißt muss man? Das ist auch irgendwie so ein bisschen abgedroschen. Wenn man nicht möchte, dann macht man es halt nicht. Wenn irgendwie Leute keine Lust haben auf Insekten, dann müssen sie es auch nicht machen, nur weil sie Koch sind, so. Man müsste mir was auftischen, wo ich dann sage, nee, das werde ich niemals essen. Theoretisch bin ich für alles offen, aber ich muss auch nicht, sowas wie Insekten oder so bestehe ich nicht. Habe ich schon probiert irgendwie in Kolumbien oder sonst was, aber es ist jetzt nicht was ich unbedingt essen muss.
Letzte Frage vom Start Rambo. Wie definierst du Genuss?
Wenn man gute Zeit verbringt und sich gutes Essen in einem tollen Atmosphäre und gute Getränke schmecken lässt.
Okay.
Sophia, lass uns ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Ecole Bocuse, Alain Ducasse, das sind die ganz großen Namen. Wie aber fing das alles an? Woher kommt deine Liebe zum Kochen?
Ich bin ja so ein bisschen durch Zufall in diese Branche gekommen. Ich habe Teil meiner Jugend in Frankreich verbracht und wollte nach dem Abitur eigentlich direkt wieder nach Deutschland ziehen. Und dann, wie es so ist in dem Alter, bleibt man halt hängen. Und ich wollte aber irgendwie kein klassisches Studium machen, weil ich das Schulsystem irgendwie nicht so toll fand. Dann habe ich durch Zufall von einer Hotelmanagement-Schule gehört, also Institut Paul Bocuse. Und für die habe ich mich dann entschieden. Und da gab es halt auch Kochunterricht, damit man halt auch als Manager weiß, was so das Fußvolk macht.
Du wolltest eigentlich Management machen, heißt das.
Naja, das ist halt
Hoteldirektorin werden.
Naja, das ist halt eine Management-Schule halt, eine Business-Schule. Aber wo es halt auch verschiedene praktische Kurse gibt. Und tatsächlich hat mir das Kochen dann so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte eher das machen. Und die haben halt auch einen anderen Zweig angeboten, wo halt auch noch parallel eine, zusätzlich zum den Management-Kursen, parallel eine Kochausbildung sozusagen, private, angeboten wurde. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich halt gemerkt, klar, dass ich irgendwie in der Vergangenheit also schon immer gerne gekocht habe. Also zu Hause hat es immer eine große Rolle gespielt. Meine Eltern kochen auch sehr gerne und empfangen gerne. Und und dann im Nachhinein denkt man, okay, gut, das macht irgendwie Sinn. Also es gab es schon immer in meinem Leben, aber ich hätte halt nie im Vorfeld gedacht, dass ich, also es war jetzt nicht so, dass ich mein ganzes Leben lang gesagt habe, ich möchte Koch werden oder was auch immer.
Nach unserer Information ist dieses Studium kostenpflichtig und kostet im Moment, glaube ich, um die 13.000 Euro. Man muss sich wohl drauf bewerben, ist das richtig, dass man
klar.
In der Schule angenommen
wird? Ja, klar. Also es ist klar, aber es ist halt eine private Schule. Also das ist praktisch ein, zum einen hat man da einen Bachelor in Management halt. Da kann man auch noch einen Master machen und kann selbst einen Doktor machen irgendwie in Lebensmittelforschung und so weiter. Das heißt, man braucht erstmal ein Abitur und dann muss man sich darauf bewerben.
Und wie konntest du überzeugen, dass sie dich genommen haben?
Ich glaube, ich war einfach authentisch. Also ich habe einfach, weiß ich auch nicht, ich habe einfach, man muss halt, glaube ich, so einen Aufsatz schreiben, warum man diese Schule gerne besuchen möchte. Und dann gucken sie natürlich irgendwie deine Referenzen an und so weiter. Die ist sehr international, also man muss auch mehrere Sprachen sprechen. Und ich konnte einfach, glaube ich, da gut verkaufen, dass ich wirklich Lust auf diese Schule hatte.
Spannend. Gab es dann da auch so ein Assessment Center, dass du dann Probe kochen musstest? Oder ging das dann halt tatsächlich über diese schriftliche Darstellung, warum du dahin?
Nee, wie gesagt, also Probe kochen in dem Fall war das ja, das war ja, stand das Kochen erstmal nicht im Fokus, sondern halt Management.
Okay, und gib uns ein Hören und mir, wir würden uns auch dafür interessieren, einen Einblick zu dieser Ausbildung. Wie stellen wir uns das vor? Und dann gab es 2 Tage Praxis, 3 Tage Theorie oder wie lange ging die Ausbildung?
Ja, also die ersten 3 Jahre sind halt praktisch ein Bachelor und da hat man immer praktischen Unterricht und theoretischen abwechselnd. Im ersten Jahr ist es Großteil irgendwie 2/3 oder 3/4 Theorie. Das heißt, hat man ganz normal sitzt in einem Klassenraum und hat Lehrer. Also wir haben halt dann das Glück, dass, wie gesagt, Privatschule hast du halt die besten Lehrer, die dir irgendwas beibringen können. Also du hast zum Teil auch also Dozenten von der Universität, aber auch dann wirklich auf das Fach ausgerichtet irgendwelche Hoteldirektoren oder so, die dir gewissen Unterricht in gewissen Kursen geben oder bekannte Architekten, die dann halt in Architekturklassen dir irgendwas beibringen. Also da hast du natürlich erstmal wirklich großartige professionelle Leute, die dir das halt ganz nahe bringen. Und dann hast du in den praktischen Kursen hast du dann eigentlich immer nur eine Woche praktischen Unterricht. Und jetzt zum Beispiel Kochen, also erstmal im ersten Jahr die Basis, also schneiden, so eine Geschichte und so weiter, Fonds ansetzen. Und da hast du halt auch wirklich sehr gute Küchenchefs, die vorher auch überall schon gearbeitet haben und zum Teil selber Sterne schon erkocht hatten und die jetzt aber in dieser Privatschule arbeiten. Und dann wird's zum zweiten und dritten Jahr wird's immer mehr, gibt's immer mehr Praxis. Und jedes Jahr gibt es ein ungefähr 4-monatiges Praktikum am Ende des Jahres, sodass man da halt wirklich auch noch die Praxis mitnimmt.
In den richtigen Betrieb hinein.
Ja, genau.
Okay.
Und dann haben wir natürlich auch, gibt es da eine Restaurant d'Application, ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt, also ein Restaurant in der Schule selber, das für Gäste von außerhalb zugänglich ist, wo man dann auch abends zum Teil im Service oder in der Küche arbeitet und wirklich auch noch mehr Praxiserfahrung sammelt.
Wir haben gestern auch ein bisschen philosophiert gehabt, du brauchst ja schon auch Talent. Also ich meine, du hast einen Willen, du willst dahin, klar, aber du bist ja dann für das Handwerk brauchst ja auch ein gewisses Talent.
Ja, klar, natürlich, ja.
Weil du sagst, okay, wenn ich dahin will, dann qualifiziere ich mich automatisch oder dann ist das Risiko geringer, dass ich vielleicht dort scheitere, weil ich es ja möchte, aber trotzdem muss es ja lecker sein, was du da kochst. Weißt du, wie ich meine?
Also, ja, schon, aber ich glaube, die Schüler werden da halt auch so an die Hand genommen, dass, also ich meine, klar gibt es immer gute und schlechte oder bessere und schlechtere Schüler und manche, die halt mehr Talent für Management haben, manche mehr fürs Kochen oder für was auch immer. Und da wird halt jeder dann auf seiner Ebene mitgenommen irgendwie. Also es ist ja nicht so, dass man dann aus der Schule geht und sagt, ja, ihr könnt nur das machen oder nur das, sondern es gibt ja verschiedene Wege, irgendwie erfolgreich zu sein.
Okay.
Du hast jetzt erzählt, wie ihr mit den Grundlagen beginnt, mit dem Schneiden und den Fond ansetzen und so weiter und so fort. Dann wird es ja sicherlich immer spezieller. Bleibt ihr dann aber bei der französischen Küche? Oder gibt es dann wirklich auch im Zweifel alle Küchenstile? Sind dann auch Jungs aus Japan dabei gekommen, Italiener irgendwann? Geht es in Richtung Südamerika oder bleibt es bei französischem?
Also ich meine, klar, das gibt ja auch, glaube ich, immer eine Entwicklung. Ist jetzt ja leider auch schon ein paar Jahre her, dass ich da war. Also das Tolle an der Schule ist, die ist super international. Also als ich da war, waren irgendwie so 56 verschiedene Nationalitäten. Und natürlich ist es wirklich erstmal, auch wie der Name schon sagt, Archetypal Bocuse, basiert auf der französischen Kochkunst. Aber das Tolle ist da, dass natürlich auch die Schüler sich einbringen und dann muss man irgendwie zum Beispiel für die ganzen Studenten kochen mal und dann der japanische Student wird dann halt vielleicht was aus seiner Heimat kochen oder ich als Deutsche habe dann mal versucht, was Deutsches oder eher in die deutsche Richtung zu kochen. Das heißt, man ist schon umgeben immer von neuen Techniken oder wenn wir halt selber dann kreativ sein durften, weil wir irgendwelche Examen hatten, die wir dann selber auch vorbereiten konnten und ein bisschen zum Teil wählen konnten, was wir kochen, dann hat man da natürlich auch schon irgendwie Techniken mitbekommen. Aber wie gesagt, natürlich theoretisch ist es erstmal auf die französische Küche spezialisiert, aber ich glaube, das hat sich zum Beispiel auch in den letzten Jahren noch ein bisschen geändert und das ist, glaube ich, noch internationaler geworden, auch von dem, was man den Studenten mitgibt.
Also sagst du, rückblickend hat sich das auf jeden Fall gelohnt für dich?
Auf jeden Fall.
Und wie viele Rezepte hat man im Kopf, wenn man die Ecole Bocuse absolviert hat?
Das weiß ich nicht. Also ich meine, man lernt da ja nicht Rezepte auswendig die ganze Zeit, sondern man, ja wie gesagt, man lernt die Basis oder und dann halt auch bis hin zum gehobenen Bereich. Aber das es sind ja nicht irgendwie jetzt spezifische Rezepte, sondern mehr das generelle Kochen.
Sophia, würden wir so eine Akademie in Deutschland auch brauchen?
Es wäre auf jeden Fall hilfreich, ja. Also klar ist es natürlich so ein bisschen elitär, weil das natürlich, wie gesagt, privat und mit Kosten verbunden ist, aber insgesamt gibt es da, glaube ich, viel Aufholbedarf, was die Ausbildung angeht. Also die klassische Ausbildung in Frankreich ist natürlich auch ganz anders und vielleicht eher zu vergleichen mit der deutschen, aber selbst da würde ich sagen, dass sie in Frankreich besser ist. Und was man hier in Deutschland sieht, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Kochschulen auch gibt, privat oder sowas in der Art. Also es gibt ja bestimmt irgendwie so eine Art Hotelfachschulen, aber das ist dann ja wahrscheinlich nicht wirklich mit so praktischem Unterricht.
Ja, das ist der Unterschied. Da kannst du entweder den Küchenmeister in Heidelberg beispielsweise, ist eine halb staatlich, halb private Schule, da machst du den Küchenmeister oder den Hotelbetriebswirt. Aber so wie du es eben beschrieben hast, dass es eine Praxiskombination aus dem einen mit dem anderen zusammen ist, das eben nicht. Es gibt die staatliche Vioga, es gibt Bad Reichenhall, es gibt ja doch die eine oder andere Hotelfachschule in Deutschland.
Ja, genau, das kann man nicht so richtig vergleichen, ne? Weil das
Und was du beschreibst mit diesen Spezialisten aus dem jeweiligen Segment, ob es jetzt der Star-Architekt oder ob es der beste Hoteldirektor ist, diesen Anspruch zu sagen, die Besten lehren den nachfolgenden Schülern die Techniken und geben den Inhalt von den Besten weiter, das kenne ich aus Deutschland nicht.
Ich finde es aber auch speziell, was jetzt Sophia sagt, dass quasi dann auch die Schüler sich gegenseitig so ein bisschen inspirieren. Also ich glaube, das macht auch ganz, ganz viel aus, dass dieser Schmelztiegel halt da ist, oder?
Natürlich, klar, das Internationale ist nochmal wirklich ein großer Pluspunkt und das auch, war auch einer der Gründe, warum ich die Schule gemacht habe. Es ist natürlich sehr spannend, aber natürlich insgesamt in Deutschland, und es kommen wahrscheinlich erst logischerweise weniger ausländische Studenten nach Deutschland, um Kochen in Deutschland zu lernen oder die Gastronomie oder die Hotellerie in Deutschland zu erlernen, weil Deutschland nicht unbedingt dafür so bekannt ist. Also das ist natürlich schon mal schwieriger, aber insgesamt könnte man viel in der Ausbildung anders machen oder besser machen oder muss man einfach auch sich in Frage stellen und was ich so mitbekomme von unseren Azubis, dass da halt noch Konditionen herrschen, wie vor 50 Jahren gefühlt, sich da noch niemand irgendwie mal über den Lehrplan Gedanken gemacht hat. Generell das Praktische ist auch, und auch in der Hotelfachschule ist natürlich auch sehr wichtig und ich glaube, das ist auch generell was für jeden Studiumgang interessant ist. Früher hat man einfach immer nur so ganz trocken irgendwie jahrelang irgendwas studiert, aber jeder weiß ja, dass man tatsächlich wirklich dann im praktischen Leben wirklich erst was lernt und dann im Nachhinein merkt, ah, stimmt, jetzt macht das alles Sinn. Und wenn man von vornherein gleich so eine gewisse Balance hat zwischen beiden Sachen, also zwischen der Theorie und der Praxis, dann ist glaube ich, viel einfacher, Wissen weiter nahe zu bringen.
Was meinst du genau, was im Ausbildungsplan momentan falsch ist? Was würdest du ändern?
Also schon allein die Techniken, die sie da lernen, immer noch irgendwas mit Mehlschwitz und so weiter zu machen. Also klar, ich finde es auch wichtig, irgendwelche, also die Basis und so weiter zu lernen, aber man muss auch einfach, ich glaube, sowas wie Sous-Vide und so, das lernt man da noch gar nicht. Und heutzutage ist es ja einfach gang und gäbe in Restaurants, dass man sowas macht. Oder auch Gemüse-Fleisch-Balance. Also da werden immer noch ganz klassisch dann unser letzter Azubi, der musste irgendwie in seiner Abschlussprüfung zwei verschiedene Fische und ein Fleisch in vier Gängen verarbeiten. Also es ist irgendwie, es hat überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun irgendwie. Also genau diese ganzen, die Produkte und auch ein bisschen vielleicht die Offenheit, also das auch ein bisschen internationaler zu halten, also neue Kochtechniken und so weiter zu verwenden. So eine Geschichte, weil das ja einfach das ist, was sie auch dann tatsächlich später in ihrem professionellen Leben brauchen.
Ich finde den Begriff Elite gar nicht so negativ, aber glaubst du, das könnte ja auch ein Lösungsansatz sein, ne? dass so eine Elite-Schule, wenn man so mal formulieren, die könnte ja dann irgendwie auch unsere Nachwuchsprobleme in der Küche vielleicht auch lösen, oder?
Klar, es macht es also natürlich auf jeden Fall attraktiver. Es ist natürlich dann, wie gesagt, mit Kosten verbunden. Da hängt natürlich, das steckt das große Problem auch drin. Also jetzt in der normalen Ausbildung, diese Berufsschulen, die haben ja kein Geld und dementsprechend können die auch nicht wirklich tolle Produkte kaufen und so weiter. Das war bei uns natürlich auch was ganz anderes. Da müsste man einen Weg finden, dass man das irgendwie, dass es irgendwie subventioniert wird vom Staat oder so. Also klar, könnte man bestimmt Wege finden oder auch von der Hotellerie, Gastronomie, das irgendwie unterstützt wird, um das Ganze attraktiver zu machen, bestimmt.
Jetzt war ich noch nie mit jemandem an Tisch gesessen, der auf einer Paul Bocuse-Schule war. War Paul Bocuse selbst auch mal da in der Zeit?
Der war häufiger dafür veranstaltet. Wir hatten natürlich nicht selber in der Küche gestanden und uns irgendwie jetzt Gemüseschneiden beigebracht. Aber
das war schon eine magische Person, oder?
Ja, auf jeden Fall beeindruckend. Also wenn er in den Raum gekommen ist, dann war es ruhig auf jeden Fall. Ja.
Dann stand jeder aufrecht, oder?
Ja, genau. Und man hat auch seine Präsenz schon gespürt, bevor er da war. Es war auf einmal nur so irgendwie.
Ja, großartig. Ja. Von Paul Bocuse ging es dann zu Alain Ducasse nach Monaco. Wie war das?
Sehr gut.
Okay, kurze Frage, kurze Antwort.
Nein.
Aber das sind Namen, da träumt jeder davon, ne? Also aus der Ferne heraus, aber du warst bei Ducasse. Der Weg dorthin, du hattest wahrscheinlich den Türöffner, oder? Mit dem Diplom oder mit der Referenz der Schule, mit dem Abgangszeugnis, stehen da dann wahrscheinlich demjenigen auch ein bisschen mehr Türen auf.
Ja, auf jeden Fall. Also schon allein die Praktika, die man halt dann jedes Jahr machen kann, sind natürlich was anderes als jetzt in anderen Schulen vielleicht. Die Schule an sich intern hat natürlich schon mal ganz viele Kontakte überall hin. Auch die Küchenchefs, die in der Schule arbeiten, haben zum Teil dann Kontakte zu ehemaligen Kollegen. Und da gibt es schon eine ganze Liste im Vorfeld. Und man kann, theoretisch kann man sagen, kann man überall, wo man möchte, ein Praktikum machen. Aber man kann auch einfach schon sich anhand der Liste orientieren. Und da sind dann halt die ganzen großen Häuser drin. Und da ist natürlich ganz klar die Schule im Vorteil. Wobei man dann als Student oder als Praktikant, wenn man dann in die Restaurants kommt, oft nicht im Vorteil ist, weil das, also es wird immer gesagt, dass man eher es nicht erwähnen sollte, dass man von dieser Schule ist, weil das natürlich dann auch schon so ein bisschen zum Teil Neid, ne, einfach auch so von den anderen Köchen, dadurch, dass sie wissen, dass es halt eine Privatschule ist, dass man dann irgendwie anders behandelt wird oder die denken, ja, man kann ja nichts, aber man hat sich da irgendwie eingekauft oder so. Also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das war damals auf jeden Fall so.
Okay.
Und spielte jetzt deine Nationalität dabei auch eine Rolle? Also als Deutsche in Frankreich, oder bist du gar nicht aufgefallen, weil du eben durch die Zeit in Lyon, die Kindheit und so weiter so perfekt Französisch sprichst, dass es gar keiner gemerkt hat?
Also wenn sie es nicht wussten, weiß man nicht, dass ich Deutsch bin, aber das ist ja natürlich dann schon irgendwie manchmal rausgekommen. Habe ich natürlich auch den einen oder anderen Spruch bekommen, von wegen, dass die Deutschen ja nicht kochen können und was ich denn da mache. Aber gut, konnte ich dann hoffentlich überzeugen, dass es nicht so ist.
Und wie ist das bei unseren Freunden in Frankreich mit dem Ton in der Küche? Noch ganz klassisch mit Oui, Monsieur Chef oder mit lauten Ansagen oder ganz anders? Wie stellt man sich das vor? Wie wird gearbeitet bei Alain Ducasse?
Also ja, okay, Monaco war auf jeden Fall eine der härtesten Schulen. Also klar ist dann, ich weiß nicht, wie gesagt, das verändert sich ja auch alles jedes Jahr ein bisschen. Aber zu meiner Zeit herrschte auf jeden Fall überall noch ein sehr harter Ton, was aber auch okay war, weil man ja wusste, was einen erwartet sozusagen. Klar flog da auch mal irgendwie ein goldener Kochlöffel durch die Küche und man hat irgendwie einen Tritt irgendwie vom Küchenchef am Pass bekommen oder so, aber das gehört da dazu.
Und harter Ton bedeutet klare Ansagen und es spricht immer nur einer?
Ja, so gerade in Monaco, da durften wir gar nicht sprechen in der Küche, also während der Arbeit. Und
während der Arbeit von Dienstbeginn bis Dienstende?
Ja.
Okay.
Also genau, und es wurde einfach nicht gesprochen und der Küchenchef, ist ja nicht Ducasse, der selber in der Küche steht, ne, sondern nicht. Und der Küchenchef damals war natürlich sehr rau und...
Aber der durfte sprechen und der hat dann die Anweisung?
Ja, der hat die Bestellungen annonciert und hat Befehle gegeben sozusagen und die anderen haben Re-Chef gesagt und haben gehorcht.
Okay. Und wie startet man dann in den Arbeitstag, wenn man nicht sprechen darf? Dann gibt es vorher einen Laufzettel, what to do, auf dem Posten, auf dem Ordre-Metier. Ich gehe jetzt da mal direkt rein. Du bist auf einem Posten und du kriegst dann quasi Vorfeld.
Ja, jeder weiß ja, was er zu tun hat.
Okay.
Also theoretisch macht man sich am davor eine Liste, aber das war damals auch so, ich meine, das hatten die Leute auch im Kopf, also jeder wusste, was er zu tun hatte und musste nicht unbedingt sprechen und wenn wir, oder mal kurz natürlich irgendwie sich kurz austauschen, irgendwie okay, den Topf stellen, so, das durfte natürlich schon gemacht, aber man durfte jetzt nicht irgendwie während der Arbeit irgendwie sich am Wochenende erzählen.
Ich würde trotzdem gerne nochmal nachfragen wollen, weil du hast vorhin schon beschrieben, deine Arbeitswoche im Moment 60 Stunden. Das würde der eine oder andere schon auch als hart empfinden. Wenn du aber sagst, Monaco war richtig hart, was beschreib das mal. War das die Anzahl der Stunden, der raue Ton, die Anforderung an die Leistung, dass man eben abliefern musste? Oder was ist es, eine Kombination aus allem?
Ja, Kombination aus allem. Also klar, natürlich damals, also in Frankreich habe ich immer Mittags- und Abendservice gemacht. Das heißt, zum Beispiel da war ich irgendwie um 6.30 Uhr oder so in der Küche. Dann ging es bis 15.30 Uhr und dann um 17.30 Uhr weiter. Beziehungsweise eigentlich hat man kaum eine Pause. Also da hatte ich vielleicht eine Stunde Pause, in anderen Betrieben eine halbe Stunde nachmittags, oder man hat einfach durchgearbeitet. Und dann sind die Tage natürlich lang. Und dann ist halt einfach die Disziplin. Aber also ich habe das auch, ich habe es nicht schlimm empfunden. Ich sage hart, weil die Leute halt genau nach dem harten Ton fragen. Aber das ist ja einfach so für mich ein 3-Sterne-Restaurant oder ein funktionierendes Restaurant. Das funktioniert halt oder hat halt so funktioniert damals. Und das hat man, wie gesagt, nicht in Frage gestellt.
Ja. Ich bin deiner Meinung, dass man das nicht verwechseln darf. Also das eine bedeutet ja nicht dann, dass es schlecht ist, sondern du hast eine gewisse Liebe. Und in deiner Liebe zu dem, was du tust, das ist einfach normal. Ulf, ich darf dir einen Filmtipp geben. Ich war zur Berlin Food Week vor ein paar Jahren. Sergio Herrmann sagt dir wahrscheinlich auch was aus Antwerpen. Fucking Perfect. Für alle Hörer da draußen, Fucking Perfect ist die Dokumentation von der Schließung seines 3-Michelin-Sternen-Restaurants, was er von seinen Eltern übernommen hatte. Und da wird er über ein halbes Jahr begleitet, bis zum Abschließen des Restaurants. Super emotional. Und seine Familie, um ihn zu sehen, hat eine Reservierung zum Mittagessen in seinem Restaurant gemacht, damit die Kinder ihren Papa mal wiedersehen. Also das, was er auch da investiert hat. Kleiner Tipp am Rande. Sorry, Ulf, das hatte ich im Kopf. Ja, fucking perfect.
Völlig in Ordnung. Also, ja. Ich bin ja froh, dass ich mir das ganze Drehbuch vorliest. Das ist in Ordnung.
Ja, alles.
Aber lass uns doch mal bei diesem Thema Umgangsformen, Arbeitsatmosphäre bleiben, oder? Weil ich glaube, das ist ja etwas, was momentan auch wirklich diskutiert wird. Wir haben die Schlagzeilen um Christian Jürgens, wir haben die Überfahrt. Vieles wird ja neu hinterfragt, neu diskutiert. Wie siehst du das? Haben wir da in der Branche ein Problem? Ist das etwas, womit man sich einfach arrangieren muss? Oder wie schaust du auf diese Themen herab?
Ja, ich glaube, klar muss man sich immer hinterfragen und man muss mit der Zeit gehen, und es hat sich ja auch schon einiges getan auf jeden Fall und tut sich immer noch und wird, denke ich, immer besser oder geregelter. Man muss einfach mit den Generationen sich entwickeln, und damals konnte man sich das noch erlauben, die Leute nicht so gut zu behandeln, in Anführungszeichen. Weil die Leute, was gefühlt in so einem Restaurant, da haben die Leute gefühlt dafür bezahlt, um da zu arbeiten. Also das war ja auch irgendwie, du musstest ja auch nicht irgendwie den hohen Lohn geben, damit sie unbedingt zur Arbeit kommen oder irgendwas. Und das hat sich gewandelt einfach, weil, also kann man jetzt auch nicht so kurz analysieren, da habe ich auch nicht die goldene Antwort, aber einfach aufgrund des Generationswandels, dass die Jugend von heute sich halt einfach nicht mehr das unbedingt gefallen lässt, für wenig Geld viel zu viel zu arbeiten und noch dazu schlecht behandelt zu werden, was ja gut ist, also dass die Leute sich ein bisschen durchsetzen konnten oder können und auf ihrem Recht beharren. Parallel ist zum Teil so eine gewisse Disziplin auch notwendig, und die geht damit so ein bisschen verloren, habe ich das Gefühl.
Die Disziplin geht verloren?
Na, in unserem Bereich, in unserer Branche, weil halt heutzutage man irgendwie sich viel erlauben kann, weil der so einen großen Arbeits- oder Kraftmangel gibt. Genau.
Und dann musst du quasi als Arbeitgeber dich ganz anders, sensibler, mit mehr Samthandschuh
machen,
oder?
Da muss man halt zum Teil sehr viele Kompromisse eingehen.
Und wie ist das bei dir in der Küche? Was für ein Chef bist du? Machst du auch die lauten Ansagen? Gehst du auch hin und sagst, ey, komm, dir trete ich jetzt den Hintern am Pass? Oder wie läuft das dem Lovis?
Auch wenn ich in solchen Küchen gearbeitet habe und es mich nicht gestört hat, dass ich nicht genauso sein muss. Man hat das ja mal gemerkt, dass dann auch die die Angestellten zum Teil ähnlich dann mit ihren Untergebenen in Anführungszeichen geredet haben, weil sie es einfach nicht anders gewöhnt waren. Und das habe ich mir gedacht, so, das werde ich nie versuchen, nie zu machen. Und das mache ich auch nicht. Also ich bin eigentlich eher sehr harmoniebedürftig und das ist auch was glaube ich, mit der Zeit und mit der Erfahrung immer mehr und noch dazu kommt, dass man einfach lernt, wie man mit den Leuten umgeht und sich an Situationen anpasst. Und klar kann es auch mal einen lauteren Ton geben, weil es einfach natürlich auch eine Küche ist, wo Ansagen gemacht werden müssen und es zu funktionieren hat. Oder dann man unter Zeitdruck oder Stress irgendwie ja, abliefern muss. Aber trotzdem versuche ich schon, dass ein guter Ton in der Küche herrscht und dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen.
Also hast du quasi aus dem Learning von dem Negativen das umgebaut in deinen eigenen Stil? Oder gibt es auch noch aus Monaco oder aus deinen Erfahrungen aus den Küchen etwas, was du mit reingenommen hast in deinen Stil?
Ja, ich glaube, also das habe ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass ich nicht so sein möchte. Und dann, klar, als ich nach Wiener Deutschland gekommen bin, im ersten Restaurant, also im Rutz, wo ich gearbeitet habe, da war ich auch noch ein bisschen irgendwie mehr auf Zack und habe es auch nicht verstanden, wenn da irgendjemand dann widersprochen hat. Und mit der Zeit muss man sich halt mehr anpassen, einfach ein bisschen auf die Mitarbeiter mehr eingehen.
Ich kann mir vorstellen, dass das, was du als Disziplin beschreibst, natürlich auch etwas ist, was viele junge Menschen so ein bisschen auch davon abhält, überhaupt in die Branche gehen zu wollen. Muss man daran stärker auch arbeiten? Muss man das anders transportieren als Restaurant? Oder findest du so viele junge Leute, die gerne bei dir kochen, weil du einfach auch schon einen großen Ruf hast und sowas? Wie ist das bei dir?
Klar, dass Disziplin zu diesem Beruf dazugehört. Das verstehen einige nicht so ganz oder das kann vielleicht abschrecken, dieser Ruf. Aber im Vergleich zu vor einigen Jahren noch hat sich das ja nun schon gebessert.
Was würdest du mit mir tun, wenn ich aus Versehen auf einem Brett Erdbeeren schneide, auf dem vorher Zwiebeln waren?
Dann würde ich erstmal eine Bemerkung machen. Also ich versuche jetzt natürlich nicht so genau. Vorher hat man dann einfach einen Küchenchef irgendwie das Brett genommen und gegen die Wand geschmissen und geschrien, bist du bescheuert oder was auch immer, sowas in der Art. Aber nee, klar, also normalerweise versucht man halt ruhig irgendwas zu sagen. Wenn Fehler öfter passieren, dann muss man halt sehen, wie man damit umgeht. Dann irgendwann ist man dann halt doch mal gereizt und ist dann ein bisschen genervt. Oder ich versuche es dann auch mit Humor zum Teil. Also es ist halt echt, es kommt auch ein bisschen auf die Mitarbeiter an, wie man mit denen
umgeht. Du hast in einem anderen Podcast mal gesagt, so nach der Art Befehl und Gehorsam müsse es geben. Wie meinst du das, wenn du jetzt sagst, okay, Harmonie in der Küche, aber trotzdem so ein...
Naja, es gibt halt bestimmte Berufe, wenn man vergleicht das ja auch mal mit dem Militär, die so ein bisschen militärische Strukturen haben, weil es einfach da gewisse Hierarchien gibt und Abläufe, die funktionieren müssen, damit einfach das Resultat am Ende stimmt. Und das ist auch wieder, es muss ja nicht unbedingt so negativ behaftet sein. Also die Worte klingen natürlich so ein bisschen groß, aber... Es ist ja einfach nur so, dass man normalerweise, du wirst es ja kennen, auch weil du selber das auch erlernt hast, aber den Beruf, dass es in so einem Restaurantablauf gewisse Strukturen gibt, die funktionieren müssen. Also wie zum Beispiel, wenn eine Bestellung vom Gast reinkommt und die annonciert werden muss, also der Küche mitgeteilt werden muss, was denn nun der Gast sich wünscht. Und dann muss es ausgeführt werden und da muss sichergestellt werden, dass jeder das mitbekommen hat, dass es gekocht wird, wie lange es dauert und so weiter. Und das sind halt, das ist eine gewisse Form von Befehl und Gehorsam, dass das halt eine Ansage gemacht wird und die ausgeführt wird.
Du hast vorhin schon beschrieben, dass du dich auch verändern musstest mit der heutigen Zeit. Stichwort Widerspruch oder vielleicht auch Argumentation. Wie machst du das mit der Jugend? Hast du die Jugend bei dir in der Küche, in der Ausbildung?
Ich habe viele junge Leute auch, ja.
Und wie machst du das dann da?
Also ich versuche mit sehr viel Humor zu nehmen.
Okay. Humor bedeutet, meinst du nicht, das wäre jetzt gut, wenn du jetzt langsam mal...
Ja, genau. Also versuch das zu suggerieren.
Oder könntest du morgen früh um 8 vielleicht?
Dass man selber, dass sie einfach selber merken, wenn ein Fehler passiert ist zum Beispiel, dass es halt so formuliert wird, dass sie selber merken, dass es vielleicht irgendwie gerade nicht nötig war.
Okay.
Sophia, der Matthias hat ja eingangs schon so ein bisschen von unserem gestrigen Abend geschwärmt. Und ich würde das einfach noch gerne so ein bisschen auch vertiefen. Auch jetzt mit dem, was du zu Dukas gesagt hast, der ja nicht nur Koch ist, sondern auch Unternehmer, der nicht nur ein Restaurant hat, sondern im Grunde eine ganze Reihe. Ich weiß nicht, 20, 25, es waren sogar mal 30, glaube ich, zwischendurch. Und dazu habe ich eigentlich zwei, drei Fragen an dich. Erstens, warum heißt das Lovis eigentlich Lovis? Wie würdest du das Konzept selber beschreiben? Und ist das Lovis etwas, was man, ich sag mal, skalieren kann? Wie sind da so deine Vorstellungen?
Also das Lovis heißt Lovis erstmal, weil wir, ja, wie schon am Anfang erwähnt, es hier auch ein Hotel gibt, das Wilmina heißt. Und es sollte auf jeden Fall ein Name sein, der gut zu Wilmina passt. Also so eine Art Bruder, Schwester irgendwie im Namen oder was auch immer. Einfach so, vom Gefühl her irgendwas, was zusammenpasst. Und der Name Wilmina existierte vorher. Und dann muss es natürlich irgendwie international gut klingen und im Kopf bleiben. Und wurde viel überlegt und am Ende ist da die jüngste Tochter von den Inhabern draufgekommen, weil sie gerade das Buch Ronja Räubertochter gelesen hat und die Mutter von Ronja Räubertochter Lovis heißt. Lovis ist ein sowohl ein männlicher, kann sowohl als männlich als auch weiblicher Vorname genutzt werden, heißt irgendwie sowas wie die Kriegerin, was halt auch ganz gut zum, oder der Krieger, was ganz gut zum Ort passt mit der historischen Vergangenheit.
Zum Ort oder zu dir? Bist du die
oder
Kriegerin
oder auch das, also es kann viel sein, man kann viel rein interpretieren. Genau, also es ist halt mehr so ein Insider-Grund sozusagen.
Und skalierbar oder nicht skalierbar?
Naja, ihr wart ja nun hier oder ihr seid hier und seht den Ort. Ich glaube natürlich, also theoretisch kann man so eine Art von Konzept, so eine Art von Küche auch woanders machen oder auch so zum Erfolg bringen, dass es irgendwie vielleicht durchaus ja, vervielfältigt werden kann. Aber natürlich hängt hier auch viel vom Ort ab. Also das ist ja nun mal ein einzigartiger Ort, der sehr liebevoll und aufwendig restauriert wurde. Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wenn man in dem Speisesaal sitzt, dann hat man natürlich schon so ein Gesamterlebnis. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass man genau das gleiche Lovis auch in München oder sonst irgendwo auf der Welt machen könnte. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt.
Gut, alte Gefängnisse gibt es im Grunde überall, aber das ist wirklich in der Tat, hier ist so viel Liebe reingesteckt worden in den Umbau und so viel auch überraschende Elemente letztens. Ich habe gestern Abend gesagt, nach so einer halben Stunde, wir haben eigentlich Zeit und Ort hinter uns gelassen. Wir waren nicht mehr in Berlin. Also wir waren nicht mehr in dieser trubeligen Stadt, sondern wir waren einfach genau im Moment. Und das war eigentlich eines, was uns dann auch dabei geholfen hat, auch das Essen wirklich auch dann genießen zu können, weil du einfach nicht mehr irgendwie abgelenkt warst. Es war,
das Schöne
ist hat schon gepasst auf jeden Fall.
Ja, also um das Konzept ein bisschen mehr zu definieren, vielleicht nochmal, wir nennen es ja immer so schwer, irgendwie das so in drei Worte oder einen Satz zu fassen, aber es wird viel oder häufig der Satz Contemporary German Cuisine, also kontemporäre deutsche Küche, benutzt, weil wir einfach versuchen, klar, ich habe einen französischen Background, aber wir versuchen es halt mit weitestgehend regionalen Zutaten, modern, unverkopft zu kochen, zum Teil vielleicht auch deutsche Rezepte neu zu interpretieren. Deswegen dieser so ein bisschen diese Beschreibung vom Konzept und was ich auch schon erwähnte, Fokus aufs Gemüse und was mir wichtig ist, aromenstark, produktorientiert, das sind alles Sachen, die ich halt auch aus meiner Zeit in Frankreich mitgenommen habe und die mir sehr am Herzen liegen. Und das ist das, was wir machen. Und es ist klar auf gehobenem Niveau, aber es soll halt nicht zu, es soll nicht zu steif sein, es sollen keine Schubladen gesteckt werden und jeder soll sich irgendwie willkommen fühlen. Klar, es ist alles sehr schön und hochwertig gemacht, aber man soll sich, also deswegen, wie gesagt, das, wenn für euch irgendwie die Zeit ein bisschen stehen geblieben ist und ihr einfach den Moment genießen konntet, dann ist das eigentlich, würde ich sagen, dann haben wir irgendwie einen ganz guten Job gemacht. Also weil das ist so eine, das, was erreicht werden soll und das soll halt für jeden theoretisch passieren können. So. Und das ist wieder dann ein Konzept, was man halt natürlich dann doch irgendwie skalieren könnte, dass man irgendwie versuchen kann woanders, dass man irgendwie hochwertig kocht mit einem guten Fachkenntnissen von den Mitarbeitern, aber jetzt ohne den Gast irgendwie zu überfordern oder irgendwie zu, ja.
Und auch mit dem maximalen Anspruch an Handwerk, oder? Also was gestern auch durchkam von diesem Schnittbild oder auch von jedem einzelnen Teil auf jedem Teller, da war schon der Anspruch, ist von dir gegeben, eben Perfektion im Behandeln vom Lebensmittel.
Ja, das ist natürlich wieder das, dann auch wieder das Schwierige, gerade in unserem Konzept oder in der Küche, die wir jetzt hier machen, weil natürlich zum einen, ich bin von Natur aus ein sehr perfektionistischer Mensch und dann habe ich das natürlich auch gerade in meinen Lehrjahren sehr viel mitbekommen in diesen ganzen tollen Restaurants, in denen ich gearbeitet habe. Und das war für mich am Anfang das Schwierigste, wieder als ich nach Deutschland gekommen bin und das ein bisschen anders und dann in Restaurants gearbeitet habe, die vielleicht nicht 3 Sterne hatten oder so, weil man da natürlich auch anders arbeiten muss, ein bisschen anders an gewisse Sachen herangehen muss. Und klar haben wir, habe ich diesen Anspruch an gut hochwertiges Arbeiten, aber man muss natürlich auch daran denken, dass ja die Mitarbeiter, dass man die Mitarbeiter dafür braucht. Und das ist natürlich auch einfach, das sind auch Sachen, die Kostenpunkte, also man kann halt nicht mehr zu 20 in der Küche stehen, weil das einfach wirtschaftlich gar keinen Sinn machen würde. Das heißt, man kann, auch wenn man es wollte, alles irgendwie in einer gewissen Form perfekt zu machen, muss man heutzutage einfach ein bisschen anders denken, zum Teil, und dann manchmal Abkürzungen nehmen, in Anführungszeichen, die es ja nicht unbedingt schlechter machen, aber dann zum Beispiel den Spargel nicht mit der Hand schneiden, sondern mit der Mandoline, um das irgendwie auch noch, dass das trotzdem noch Sinn macht. Also klar ist der hohe Anspruch da, aber man muss halt immer im Hinterkopf behalten, dass es dass es am Ende umsetzbar ist.
Was genau ist für dich kontemporäre deutsche Küche? Ist das einfach nur sehr viel Gemüse? Sind das bestimmte Aromen? Ich meine, wir erleben immer wieder so Wellen und so Trends. Es gab eine Zeit, da haben wir alles gepickelt, was nicht irgendwie bei 3 aus der Küche rausgerannt ist und so weiter und so fort. Ja, das ist glücklicherweise wieder ein bisschen eingedampft worden. Es ist ein bisschen weniger geworden. Dafür kommen jetzt ganz viele Gemüsegeschichten, ganz viele Pilze. Ist das etwas, was sich immer verändert? Oder sagst du, nee, das ist jetzt ein Stil, der auch bleibt?
Ja, aber ich glaube, das ist auch wieder Definitionssache natürlich. Deswegen ist es jetzt ein bisschen schwammiges Wort, aber oder eine schwammige Beschreibung. Aber für mich kontemporär ist auch einfach, ja, zum einen klar, dass man mit dem Geist der Zeit geht und zum Beispiel auf Gemüse mehr Rücksicht legt. Aber auch, was ich vorher sagte, dass man daran denkt, dass es irgendwie auch wirtschaftlich erfolgreich sein muss oder man auch einfach insgesamt ein Problem hat, Personal zu finden. Das heißt, es muss auch personell Sinn machen. Also das ist ja, gehört ja alles mit zu der Zeit dazu.
Stichwort Zeitgeist. Wie nachhaltig kann denn ein Gourmet-Restaurant überhaupt noch sein in der heutigen Zeit?
Genau, halt auch die Nachhaltigkeit. Zum einen Nachhaltigkeit, was die Produkte angeht, aber auch Nachhaltigkeit, was das Personal angeht. So, und deswegen, das ist ja auch das, was ich vorher meinte, dass man halt da ein bisschen umdenken muss, dass man halt nicht unbedingt 1000 Blütenblättchen auf dem Teller haben muss, um uns zu rechtfertigen, dass es jetzt irgendwie 200 € kostet, das Menü als Beispiel, sondern dass man halt auch irgendwie daran denken muss, dass man das Personal überhaupt erstmal finden muss, das dann umsetzt und so eine Geschichten. Also das gehört halt auch mit dazu. Und dann ist für mich kontemporär deutsch oder auch Berlin gerade, ist ja auch einfach, dass man heutzutage nicht mehr ganz klassisch sagen kann, man macht nur deutsche Küche oder nur französische Küche oder irgendwas, sondern die Welt wird immer internationaler oder auch das, die Gastronomie, in der wir uns bewegen, und man sammelt Einflüsse, sogar auch Techniken und so weiter, aus aller Welt, und das ist für mich auch kontemporär.
Das war dann quasi gestern dein Kimchi im Erbsensüppchen.
Genau, zum Beispiel.
Wo also du das dann dein fermentiertes oder dein eingelegtes hattest und dann aber trotzdem die klassisch deutsche Küche, Erbsensüppchen. Interessant, ich hatte noch nie ein kaltes Erbsensüppchen. Spannend, mutig.
Ja, das ist halt irgendwie so, Erbs ist ja irgendwie das Frühling, Frühsommer, frisch. Und finde ich eigentlich irgendwie interessanter, gerade in der Zubereitung, als jetzt einfach eine warme Suppe zu servieren.
Zurück zu diesem Nachhaltigkeitsthema, was der Ulf gerade angerissen hat. Bedeutet das für dich dann auch No Waste? Oder Minimum and Waste?
Ja, auf jeden Fall so wenig wie möglich natürlich. Also es wird sowieso an alles in irgendeiner Form weiterverarbeitet. Also die Abschnitte, da werden also auch beim Gemüse und so weiter Fonds rausgekocht oder getrocknet und Pulver draus gemacht, soweit es geht irgendwie.
Okay. Moderne deutsche Küche, da würde ich gerne nochmal kurz zurückgehen. Vegane Ernährung, geht das zusammen? Moderne deutsche Küche und vegan?
Ja, muss ja, gibt ja irgendwie genug Veganer hier.
Okay.
Also
muss ja. Muss ja, ne? Ja, ganz pragmatisch, ja.
Naja, also wir bei uns ist jetzt Steht vegan jetzt nicht im Vordergrund. Dazu liebe ich viel zu sehr Milchprodukte. Hm. Also Fleisch und Fisch könnte ich verzichten, aber irgendwie Butter und Sahne und Käse nie im Leben. Mhm. Also von daher ist es jetzt...
Eine tierische oder nicht tierische Beurre Blanc, da fehlt mir auch die Fantasie.
Naja, sagen wir so, wir haben immer vegane Varianten da, weil es einfach so oft vorkommt, dass auch Gäste vegan essen möchten. Und da muss man dann auch wieder kreativ sein. Aber für mich persönlich... Und wir bieten es an, aber für mich persönlich fehlt da halt immer was, weil es einfach mit der tierischen Fetten schwer zu verbringen.
Du hattest das am Anfang gleich schon mal angerissen gehabt zur Entwicklung von Rezepten, wie man da dazu kommt. Wir waren ja gleich am Start da mal so eingestiegen, aber wo holst du dir deine Inspiration her? Wie passiert das?
Ja, das ist auch wirklich Zusammenspiel aus verschiedenen Dingen. Also zum einen, klar, geht man eigentlich viel essen, auch wenn ich jetzt auch sage, dass ich in letzter Zeit nicht so viel gemacht habe. Um einfach, ne, manchmal ist es visuell irgendwas oder ein Produkt, was man, an das man gerade nicht mehr denkt. Ist ja auch nicht so, dass man irgendwie jeden Tag romantisch auf den Markt geht und da immer einkauft fürs Restaurant und dann eher noch Inspirationen sammelt, sondern man muss halt irgendwie gucken, wo man zu Inspirationen kommt. Und das ist unter anderem halt beim Essen gehen. Dann sind es bei mir auch, ja, manchmal ist es einfach irgendwas Visuelles, dass ich irgendwie gerade irgendwas sehe oder auch, kann auch irgendwie in der Natur oder in der Kunst oder irgendwas sein, was und dann kommt, dann denke ich so, oh, das würde ich gerne mal visuell umsetzen und dann überlege ich, in welcher Form, mit welchen Rezepten, mit welchen Geschmäckern. Also es gibt verschiedene Faktoren oder einfach auch, was mir am meisten Inspiration gibt, wenn ich bei meinen Eltern zum Beispiel esse und da irgendwie irgendwas gut schmeckt, weil es natürlich sowieso bei den Eltern immer gut schmeckt, bei den meisten wahrscheinlich. Aber und ich dann überlege, wie ich das irgendwie, diese Erinnerung auf den Teller bringen kann. Also ja,
und lässt du das bei dir in der Küche genauso zu, wie damals du dich mit einbringen konntest in die internationale Kochschule bei Bocuse, dass deine Jungs und Mädels in der Küche sich auch mit einbringen, gerade in so einer Rezeptfindung beispielsweise?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch wichtig, um auch die um das Personal, die Mitarbeiter ja, einzubringen und zu motivieren. Und wir haben auch das Glück, dass wir ein relativ internationales Team haben, was ich auch immer sehr spannend finde. Und klar, wenn das gewünscht ist und da Ideen sind, dann lasse ich die sehr gerne sich mit einbringen, weil das auch natürlich wieder ein Faktor ist. Als Küchenchef kommt man nicht viel. Andere Köche, die sind irgendwie ein Jahr irgendwo und reisen, ziehen dann weiter und sammeln noch mehr irgendwie aktuelle Einflüsse. Und man selber kommt ja schwerer aus seiner Küche selber raus, außer wenn man halt essen geht, aber arbeitet nicht in anderen Küchen und bekommt manchmal auch gar nicht mit, was gerade irgendwie so Neues für Techniken oder Ideen gibt. Das heißt, es ist natürlich auch immer sehr inspirierend, wenn man irgendwie mit seinen Leuten sich austauscht.
Die nächste Frage ist, glaube ich, obligatorisch, wenn man dir jetzt zugehört hat bislang. Du bist sehr hierarchisch organisiert in der Küche, gehe ich von aus, oder? Küchenchef?
Ja, was heißt sehr? Nee, aber nicht so sehr, würde ich sagen. Klar, es gibt Küchenchefs, Sous-Chefs, dann gibt es Chef de Partie, es gibt Praktikanten zum Teil, Azubis, aber also das ist ja Standard eigentlich.
Und wie viele Leute seid ihr in der Küche?
Um die 7.
7 für wie viele Plätze?
Ja, so am Wochenende machen wir um die 70 im Durchschnitt.
Okay. Und wer ist euer Publikum? Für wen kochst du genau?
Ja, also im besten Fall soll das halt ein gemischtes Publikum sein. Ne? Also wir haben das Glück, dass wir sehr viele Berliner oder Leute, die in Berlin wohnen, halt haben. Also das heißt, auch wenn wir ein Hotel zugehörig haben, haben wir jetzt nicht einen Großteil von Hotelgästen, was sehr schön ist, dass wir auch auf eigenen Beinen stehen können. Ja, parallel trotzdem gibt es natürlich Hotelgäste, es gibt alle Altersklassen und also wir versuchen ja, das, was ich auch schon sagte, wir versuchen wirklich so inklusiv in Anführungszeichen wie möglich zu sein. Klar freuen wir uns, wenn die Gäste hier Menü essen, aber wir bieten es ja auch à la carte an, dass wenn man mal irgendwie nicht so viel Zeit hat oder Geld oder Lust viel zu essen, dass man nur mal ein Gericht isst. Und dementsprechend haben wir auch Gäste, die hier in der Gegend wohnen und häufiger wiederkommen. Also es ist wirklich relativ gemischt.
Erzähl uns und hören mal, was ihr kocht, wie viele Gänge und zu welchem Preis.
Wir bieten ein Menü in 4 oder 6 Gängen an. Viergang-Menü ist 79 Euro im Moment und das Sechsgang 99. Und dann bieten wir, um halt einfach ein bisschen Vielfalt zu schaffen, diese Gänge auch à la carte an. Einfach für, klar, wie gesagt, wir freuen uns, wenn wir Menü verkaufen, um wirklich den Gästen auch das ganze Erlebnis mitzugeben. Und da können wir am besten zeigen, was wir können, aber wir wollen den Gästen halt auch ermöglichen, zur Not nur mal 1, 2 Gänge zu essen.
Wie sind diese 99 Euro kalkuliert oder anders gefragt,
Welche Rolle spielt bei der ganzen Sache wirtschaftlicher Erfolg für dich? Ist das etwas, womit man gut hinkommt? Oder sagst du, naja, es ist auch ein Stück weit erstmal so eine Markteintrittsgeschichte und so weiter. Aber ganz ehrlich, für Menüs auf dem Niveau, wie wir es gestern genießen durften, zahlt man andernorts auch schnell mal 150 oder 200 Euro. Hier sind es 99.
Ja.
Warum?
Schön, dass du sagst. Kannst gerne nochmal wiederholen. Nein, aber ja, genau. Also das ist ja sowieso auch das Problem, dass in Deutschland für gutes Essen oder ja, für gute Nahrungsmittel immer noch nicht gerne viel Geld ausgegeben wird. Und man hatte gehofft, dass sich das während der Pandemie so ein bisschen ändert, weil auf einmal angeblich die Leute alle verstanden haben, wie wichtig es ist, gute Produkte zu konsumieren und dafür auch Geld auszugeben. Das hat sich jetzt ja wieder so ein bisschen gelegt, leider. Und wir in der Gastronomie reden schon lange, tauschen uns schon lange darüber aus, dass wir eigentlich gar nicht, dass es fast unmöglich ist, wirtschaftlich zu sein, weil gerade auch jetzt, was zum Beispiel auch den personellen Faktor angeht, man sehr schwer auf seine Kosten kommt, weil die Deutschen halt einfach nicht wirklich bereit sind, das Geld dafür auszugeben, was ausgegeben werden muss. Also wenn man daran denkt, die Räumlichkeiten, das Geschirr und so weiter, das Personal und dann noch die guten Produkte, da müsste man halt eigentlich sehr viel mehr Geld verlangen natürlich. Und trotzdem denke ich, bei uns ist es so, ja, dass es fair kalkuliert ist, also nicht verkalkuliert, sondern fair kalkuliert, dass halt irgendwie das nicht überteuert ist und wir trotzdem irgendwie noch versuchen, langfristig auch natürlich erfolgreich damit leben zu können. Also wir wollen jetzt kein Restaurant sein, das sich vom Hotel aushalten lässt.
Kein Restaurant sein, das sich vom Hotel aushalten lässt, kein Restaurant sein, wo das Geld die Treppe runterkommt. Wirst du damit wohlhabend, um nicht reich zu sagen? Also kommst du damit gut über die Runden?
Nein,
oder ganz ehrlich, weißt du, du hast jetzt 10 Jahre lang Ausbildung hinter dir mit allem drum und dran. In der Zeit wäre der Lufthansa-Pilot schon bei, ich weiß nicht, Eigentumswohnung Nummer 5 oder so.
Naja, das ist natürlich das Problem. Also mit einer Gastronomie ist es schwer, wohlhabend zu werden, muss man einfach so sagen. Also wenn da, klar, wenn du irgendwie in die Ketten gehst oder wirklich casual Fast Food, so eine Geschichte, damit kannst du Geld machen, aber im gehobenen Bereich ist es schwierig, würde ich sagen.
Weil es zu sehr Kunst ist?
Ja, weil am Ende dann doch der Personalaufwand noch ein anderer ist. Die Leute kommen ja auch mit einer gewissen Erwartungshaltung, ja. wenn du dann doch irgendwie 100 Euro oder 200 Euro für ein Menü bezahlst und wenn dann du nur einen Kellner stehen hast, der irgendwie 70 Teller rausbringt oder 70 mal 6, wenn bei 6 Gängen, dann sind die Gäste nicht so zufrieden. So. Das heißt, dementsprechend ja, hast du schon gewisse Sachen und dann halt, ja, der Produktanspruch und so weiter.
Ich frage das auch deshalb, weil natürlich sowohl Bocuse wie auch Ducasse beide ja nicht nur Köche waren, herausragende Köche, sondern auch sehr gute Unternehmer. Die hatten ihre Restaurants, sie haben ihre Konzepte entwickelt, sie haben ihre Produkte gemacht, irgendwann, ich weiß nicht, Gewürze und was es nicht alles gab dabei. Ist das ein Thema, was bei dir eines Tages auch noch kommt oder sagst du, jetzt erstmal?
Ja, also bei mir ist hat schon auch immer dieser unternehmerische Faktor eine Rolle gespielt. Also ich sehe mich auch nicht als Küchenchef nur, nicht nur ausschließlich, sondern also es ist ja auch nicht das, was ich mein Leben lang machen werde. Ich werde nicht mein Leben lang in der Küche stehen. Und klar muss man da überlegen, was es noch für Möglichkeiten gibt, um irgendwie sich zu diversifizieren und am Ende auch, also für mich ist es wichtig, dass es auch irgendwie Sinn macht und auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Also dementsprechend gibt es da viele Möglichkeiten.
Aber sowas ganz Konkretes ist noch nicht dabei. Du könntest schon was verraten.
Nee,
du wärst jetzt eigentlich das perfekte Publikum hier dafür.
Ja, nee, also was wir auf jeden Fall auch einfach, das hat jetzt nicht unbedingt mit der Wirtschaftlichkeit in sich zu tun, aber was wir halt auch entwickeln noch, sind zum Teil Produkte, die wir dann auch hier im Haus verkaufen. Das ist mehr, um halt auch das Gesamtpaket mit dem Hotel wieder zu schnüren. Aber ansonsten gibt es da noch keine konkreten.
Lass mal nochmal zurück zu deiner deutschen Küche, deine kulinarische Handschrift. Welche Rolle spielt dabei die Regionalität, die Herkunft von Lebensmitteln?
Ja, die Herkunft spielt eine große Rolle. Also ist natürlich in Deutschland oder hier in Berlin ein bisschen schwerer als in Südfrankreich. Aber natürlich zum einen aus Nachhaltigkeitsgründen, was wir schon erwähnt hatten, dass die Produkte nicht durch die ganze Welt gefahren werden. Und dann muss natürlich parallel aber auch die Qualität stimmen. Und man will versuchen natürlich auch, möglichst regionale Unternehmen zu unterstützen.
Und wie konsequent kannst du das hier umsetzen? Arbeitest du dann mit Vertragslandwirten zusammen oder wie machst du
das? Naja, das ist natürlich schwer, weil gerade auch bei der Größe des Restaurants ist natürlich immer wieder das zwischen dem Romantischen, was man sich vorstellt, wenn man 20 Sitzplätze hat, dann kann man halt wirklich nur mit den Bauern von nebenan arbeiten. Aber für gewisse Sachen muss man natürlich dann doch auf einige größere Lieferanten zurückgreifen. Aber da kann man trotzdem natürlich auch bei den Lieferanten sehen, dass sie irgendwie nachhaltige Produkte führen.
Würdest du den Preis erhöhen von 99 dann in dreistellig gehen, wenn angenommen im Oktober vorne eine rote Plakette dann eben rangeschraubt werden darf ans Restaurant? Und ist das dein Ziel?
Nee, also ist nicht unbedingt mein Ziel. Und also ich würde halt nie, das ist halt das Ding, ich würde nicht den Preis erhöhen, das, was man immer so hört, wenn es irgendwelche Auszeichnungen gibt, weil das natürlich auch ganz klar die Leute dann irgendwie auch sehen. Man muss halt sehen, wie es weitergeht, traurigerweise mit der wirtschaftlichen Lage insgesamt in Deutschland, ob dann irgendwann die Preise mal erhöht werden müssen. Klar, wird es jetzt nicht 10 Jahre lang das Menü gleich viel kosten. Aber klar, man gerade noch in dieser Anfangszeit will man auch keine Gäste abschrecken.
Und was treibt dich zu deinem Engagement? Also nicht die rote Plakette? Was ist deine Motivation?
Ja, ich will einfach, also mir sind Auszeichnungen einfach nicht mehr so wichtig. Für mich, was mich treibt, ist ein erfolgreiches Restaurant und ein erfolgreiches Unternehmen zu führen. Auch wieder nachhaltig, Nachhaltigkeitsgründe und der Rest ist dann, den sieht man dann, wie es sich entwickelt.
Das kommt dazu dann quasi, das kommt automatisch.
Nee, weiß ich nicht. Also das war nicht unbedingt das Ziel hier, als wir das Restaurant eröffnet haben. Also es war einfach einen schönen Ort zu kreieren und glückliche Gäste zu machen und damit erfolgreich zu sein.
Also wenn ich es entscheiden dürfte, ich würde dir so ein rotes Ding an die Wand kleben, auf jeden Fall. Das verdient wäre es unbedingt. Aber lass uns so langsam zum Ende kommen. Mit Blick auch auf die Uhr, glaube ich, können wir zu unserer finalen Schlussfrage kommen. Die ist bei uns immer gleich und sie lautet: Stell dir mal vor, du hast die Chance für 24 Stunden in die Rolle eines x-beliebigen anderen Menschen zu schlüpfen und einfach dessen Leben zu leben. In dessen Namen sämtliche Entscheidungen zu treffen, all dessen Talente auch zu haben. Mit wem würdest du für einen Tag tauschen? Wir hatten schon alles dabei. Wir hatten schon Leute, die wollten dann quasi Bundesliga-Trainer werden. Wir hatten Menschen dabei, die wurden quasi Kreml-Chef, um den Krieg zu beenden. Wir hatten andere dabei, die wurden Sänger, flogen auf den Mars. Was ist so dein Traum? Was würdest du gern machen mal?
Also wenn wir was irgendwas Sinnvolles machen, also keine Ahnung, ein Politiker, also Bundeskanzler oder so, um irgendwie zu versuchen, Dinge in die richtige Richtung zu bringen. Aber wie gesagt, ich habe mich noch nie gefragt, wer ich sein könnte, wollte.
Also wir merken, so richtig schizophren ist die Sophia nicht, ja, sondern sie bleibt ganz bei sich.
Ja, total. Und das ist ja auch bemerkenswert und auch konsequent und schön. Sophia, das war sehr interessant, es war inspirierend. Ich glaube, das war heute genau die Stimmung, die wir gestern Abend auch hatten, hatten wir heute auch am Mikrofon. Das war unglaublich lecker gestern, das war sehr harmonisch. Ulf hat es beschrieben, wir waren isoliert in so einer Bubble gestern und die war schön, die war richtig schön.
Das freut mich.
Wir werden wiederkommen, das war ein guter Moment, den du auch für dich selber haben möchtest, wie wir gelernt haben. Wir haben dich kennengelernt, glaube ich, super unverkopft, also nicht nur gestern vom Küchenstil, sondern heute auch am Mikrofon. Und ja, wir waren sehr gerne bei dir an deinem schönen Ort, den du hier kreiert hast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, dank euch.
Vielen, vielen Dank.